Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
Stell dir vor, du fährst mit deinem neuen E-Auto zu einem wichtigen Meeting und ausgerechnet auf einem Bauernhof mitten auf dem Land findest du die vermeintlich schnellste Ladesäule deines Lebens. Genau das ist meinem heutigen Gast passiert und diese Geschichte erzählt eine Menge darüber, wie weit E-Mobilität im Gewerbe eigentlich schon ist. Mein Gast heute ist Rainer Thies, Geschäftsführer der Dachregion bei MHC Mobility. Wir sprechen darüber, warum sich Autoabos gerade für Handwerkerbetriebe lohnen, wieso MHC das wirtschaftliche Risiko bei neuen Automarken selbst trägt und wo beim Umstieg auf E-Autos die größten Stolpersteine liegen. Lasst uns direkt reingehen ins Gespräch mit Rainer.
Hi Rainer, schön, dich heute hier bei uns im Podcast zu Gast zu haben. Wir wollen uns ein wenig über MHC Mobility unterhalten. Bevor wir da allerdings tiefer einsteigen, stell dich gerne mal selbst vor und verliere auch ein paar Worte über MHC Mobility, dass wir wissen, wer du bist und was du machst.
Ja, super gerne. Vielen Dank, Sebastian, erstmal für die Einladung natürlich. Ich freue mich immer, wenn wir über uns sprechen können, über uns, über unsere Services, über uns als Unternehmen. Kurz zu mir, Rainer Thies. Ich bin, sage ich mal, ein Kind der Mobilitäts- und Leasingbranche, viele Jahre im Leasinggeschäft gewesen durch, ich sag mal, alle Bereiche des Marktes, von Vertrieb über Customer Service und auch Operations, Einkauf, Logistik, das waren im Grunde meine Themen. Bin jetzt seit einem guten Jahr bei MHC, komme vorher von, oder im letzter Standort war Santander, dort verantwortlich für das Leasinggeschäft, große spanische Bank, und bin jetzt zu MHC gekommen im Juni letzten Jahres, also ein gutes Jahr jetzt her, und verantwortlich für die Dachregion. Wir sind drei Geschäftsführer in Europa unter MHC Mobility, haben auch gerade die 50.000 Verträge erreicht, hatten wir gerade kommuniziert, ganz tolles Ereignis, oder 50.000 Fahrzeuge. Meine Verantwortung ist eben die Dachregion. Und ich habe noch einen Kollegen, der dann eben die CEE-Region macht und einen für Benelux. Und das ist, ja, das bin ich im Grunde, da kommen wir her und das ist unser Geschäft. Unser Geschäft ist Abo, Fahrzeugabo für gewerbliche Kunden.
Das ist dann auch schon Differenzierungsmerkmal zu Marktbegleitern. Wir hatten jetzt gerade vor, ich glaube, 2-3 Wochen war das, wo Finn aus München dann so eine riesen Finanzierungsrunde auch bekannt gegeben hatte. Und die sind ja jetzt eher so, ich sag mal, auch Business to Business, aber eher im Endkundensegment würde ich sie jetzt verorten. Ihr seid eher auf Gewerbe ausgerichtet.
Ja, nicht nur eher, wir sind vollständig auf Gewerbe ausgerichtet, komplett. Also Privatkundengeschäft, das ist nicht unsere Kernkompetenz oder gehört nicht dazu. Uns interessiert im Grunde der gewerbliche Kunde. Und naja, unsere Aufgabe ist im Grunde, dem Kunden zu helfen, an seiner Wertschöpfung zu arbeiten. Ja, also, dass er seinem Geschäft nachgehen kann, dass er im Grunde seine Kunden, seine Auftraggeber bedienen kann. Und da wollen wir ihn über unsere Flotte im Grunde den Rücken frei halten, was die Mobilität betrifft.
Das heißt, gewerblicher Kunde reden wir da auch, oder eigentlich kann ich schon zustimmend sagen, wir reden auch von dem Kunden, der nur ein Fahrzeug hat, weil das habe ich auch von euch im Einsatz, aber wahrscheinlich dann auch in Flotten rein, wo, ich sag mal, bis zu 100 oder über 100 Fahrzeuge dann auch von euch unterwegs sind.
Ja, natürlich. Also wir bedienen natürlich auch super gerne Einzelkunden. Unsere Kernkompetenz, unsere Kernkunden liegen in Fuhrparkgrößen zwischen 10 und 100 Fahrzeugen. Natürlich haben wir auch größere, welche mit 200, 300 Fahrzeugen, aber das ist so unser Kernsegment, sind 10 bis 100 Fahrzeuge. Ja, das ist das.
Und wenn wir das ein Stück weit noch eingrenzen, gibt es da, ich sag mal, sind wir dann eher im kaufmännischen Außendienst unterwegs, sind wir im Handwerk unterwegs, seid ihr da wild durchgemischt, also dass wir da noch ein Bild davon bekommen, welche Kunden bei euch Anfragen unterwegs sind?
Ja, das ist durchmischt. Wir haben bei uns sogenannte Branchenteams und diese Branchen zeigen im Grunde auch, wo unsere Kernkompetenzen sind. Wir haben ein extrem großes Team, was den Baubereich bedient, Baubranche. Wir haben auch viele Nutzfahrzeuge bei uns im Segment, also in unserer Flotte, und können auch eben die Baubranche bedienen mit einer Doppelkabine, mit Fritsche, mit einem Kastenwagen, solche Dinge. Also es gibt ein Team, was sich ausschließlich quasi auf Bau und baunahe Dienstleistungen, auch Gala, Handwerker, fokussiert, weil das eben eine unserer Kernausrichtungen ist. Dann haben wir ein Team, was sich um Dienstleistungen, die Dienstleistungsbranche, da sind auch solche Dinge wie Pflegedienste beispielsweise drin, die Mobilität brauchen. Und wir haben ein weiteres Kernteam für das Thema Industrieunternehmen. Das sind unsere drei großen Branchenteams. Ja.
Und wenn wir jetzt gerade bei dem Galabau dann beispielsweise unterwegs sind, da ist es ja mit dem Fahrzeug wahrscheinlich auch nicht getan, sondern die werden ja auch noch mal spezielle Innenausbauten in ihren Transportern und sowas haben. Gestattet ihr denen das? Bietet ihr das direkt mit an? Also habt ihr dann quasi schon die Rundum-Sorglos-Lösung oder verwendet ihr entsprechende Partner dann auch mit, wo der Kunde die Lösung bekommt?
Ja, wir haben verschiedene Lösungen. Also es ist immer ein Stück weit laufzeitabhängig. Sobald ein Kunde sich auf 24 Monate und mehr committet, ist er völlig frei in der individuellen Fahrzeugausstattung. Da kann er im Grunde sagen, was brauche ich für mich als Gewehr quasi in das Fahrzeug? Und das auch gerne sehr, sehr individuell auf den jeweiligen Kunden abgestimmt. Für andere Kunden, die im Grunde eine kürzere Laufzeit haben, bieten wir Standardeinbauten an. Also Regaleinbauten, Werkstatteinbauten, damit der Kunde eben seinem Gewerk nachgehen kann und seine Kunden bedienen kann. Ja.
Und wenn wir auf die Fahrzeuge, du hast eben schon gesagt, 5000 Fahrzeuge, die ihr jetzt auf der Straße unterwegs habt, blicken, um da mal den Shift auch zu uns hinzubekommen, E-Mobilität, spielt das schon eine entscheidende Rolle bei euch oder ist man da eher noch im niedrigeren Prozentbereich unterwegs?
Ja, es wird mehr und es muss mehr werden. Also wenn ich mir den Markt anschaue, der, also gerade unser Kernmarkt sind eben die B2B-Zulassungen ohne irgendwelche Händlerzulassungen oder OEM-Zulassungen. Das sind so in etwa pro Jahr 900.000 Fahrzeuge, plus minus. Und da hatten wir im letzten Jahr, also der Markt, eine Zulassungsquote voll elektrisch von gut 32%. Unser Anteil liegt deutlich drunter. Hat zum Teil mit unseren Kunden zu tun, weil eben in der Baubranche das Thema Elektromobilität doch noch eher unterrepräsentiert ist, aber in anderen Bereichen eben dafür höher. Und deswegen ist das ein Thema, an dem wir arbeiten müssen. Also da sind wir noch deutlich unter den 30%.
Und du hast, oder es gab ja auch Analysen, Studien, die ihr auch selbst fahrt bei euch im Haus mit euren Kunden. Da habt ihr auch in Handwerksbetrieben dann eben auch umgefragt, warum scheitert denn vielleicht noch der Umstieg sozusagen? Und da war dann, ich sag mal, weniger die Bereitschaft teilweise ein Thema, sondern eher dann auch so Themen wie Lade- und Parkplatzprobleme, die man wohl für die Fahrzeuge hat. Also kannst du da vielleicht ein Stück weit das mal ausführen, was ihr da herausgefunden habt?
Ja, also das ist natürlich, und wie du richtig sagst, grundsätzlich wollen die Handwerksbetriebe Elektromobilität. Also das ist deren Bedarf, haben aber natürlich Herausforderungen, die das Ganze mitbringen. Also es ist zum einen natürlich die eigene Ladeinfrastruktur. In der Regel ist es ja so, dass die Fahrzeuge morgens müssen sie fahrbereit sein und dann eben den Mitarbeitern zur Verfügung stehen, damit sie ihrem Auftrag nachgehen können. Und das muss organisiert werden. Dazu muss der Handwerksbetrieb Lademöglichkeiten, Ladeinfrastruktur haben, die er vor Ort nehmen kann, aufbauen kann und nutzen kann. Auf der anderen Seite muss natürlich auch die öffentliche Ladestruktur mit berücksichtigt werden und auch die Parkplatzsituation, die zum Teil sogar, aber auch auf der anderen Seite eben Vorteile gibt. Ne? Also heute finde ich ja auch Ladepunkte, Ladeinfrastruktur, um auch in der Nähe vom Kunden, sage ich mal, meine Fahrzeugladung vorzunehmen. Ja. Also ein sehr großes Thema auf jeden Fall, ja.
Und wie ist das dann, wenn wir jetzt beratungstechnisch bei euch unterwegs sind? Es wird ja nicht jeder Kunde hinkommen und sagen, hier, das ist Fahrzeug XYZ, das möchte ich haben von euch, sondern es wird ja bestimmt auch einen gewissen Beratungsaufwand bei euch geben. Beratet ihr da technologieoffen? Helft ihr auch bei so Problemstellungen, wie wenn es dann beispielsweise um Ladeinfrastruktur geht, dass man da dann sagt, okay, das Problem ist bewusst, du bist nicht der Erste mit dem Thema, aber wir haben die und die Lösung für euch?
Ja, also grundsätzlich ist natürlich unser Anspruch, dass wir den Kunden ganzheitlich in seinen flotten Bedürfnissen beraten. Für gewisse Dinge brauchen wir aber Spezialisten und Servicepartner, die wir an Bord haben. Klar, die helfen uns dann, wenn es tatsächlich darum geht, eine Ladeinfrastruktur aufzubauen, wo man auch Technik besprechen muss, wo man Zuleitungen besprechen muss und die ganzen Dinge. Da haben wir ein Netzwerk von Profis, die uns im Grunde helfen, solche Konzepte für den Kunden aufzubauen. Wir sind aber der Ansprechpartner für den Kunden. Also wir bieten im Grunde das ganzheitliche Konzept für die Flotte. Ja.
Und dieses ganzheitliche Konzept, wenn ich jetzt mit einer Flotte ankomme, nicht mit einem Fahrzeug, aber bewegen wir uns mal in eurem Sweet Spot, den du vorhin genannt hattest. So eine Erstberatung, wenn ich eine Flotte shiften will, zu euch rüber. Das geschieht ja auch nicht von jetzt auf gleich, sondern Auslaufzeiten und so weiter und auch wieder Anlaufzeiten. Ist so eine Grundberatung denn bei euch in dem späteren Auto-Abo mit inbegriffen oder zahle ich da als Kunde dann erstmalig so eine Projektgebühr oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nein, die ist grundsätzlich mit inbegriffen. Also da helfen wir den Kunden, Lösungen zu finden. Und die beste Beratung ist immer, ich sag mal, Dinge auch auszuprobieren, einfach zu testen, den Mut zu haben, um einfach mal Dinge anzugehen. Und das merken wir, dass deswegen auch unser Produkt, unser Auto-Abo genau auf das Thema eben einzahlt. Also der Kunde kann sich zwei, drei Fahrzeuge nehmen, das für 3, 6, 9 Monate testen, um dann zu schauen, was brauche ich eigentlich an Infrastruktur, wie komme ich damit klar, welche Dinge muss ich im Grunde noch angehen. Und das ist das Schöne am Abo. Ja, und letzten Endes kann er dann irgendwann sagen, ich gebe das Auto wieder zurück oder ich nehme ein Fahrzeug, was dann individuell für mich ist für einen längeren Zeitraum. Ja.
Das heißt, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema E da nochmal sind, da könnte der Handwerker jetzt auch sagen, okay, ich teste das jetzt mal 3 Monate. Wenn es passt, bleibe ich dabei. Wenn es nicht passt, gehe ich halt zur Verbrenner- oder
Absolut,
Plug-in-Hybrid-Alternative.
ja, genau so ist es. Ja.
Das merkt ihr auch, dass das genutzt wird oder ist das, ich sag mal, eher Marketingversprechen?
Es wird genutzt, definitiv, und insbesondere dann, wenn neue Technologien und neue Fahrzeuge auf den Markt kommen. Ja, also wir haben im Moment eine Flut von Fahrzeugen, die Europa erreicht, an neuen Fahrzeugen, an Elektrofahrzeugen. Und mit denen, ich sag mal, da gibt es eine gewisse Grundunsicherheit, sage ich mal, was die Fahrzeuge betrifft. Wie sind die einsetzbar? Wie werthaltig sind die Fahrzeuge, die ganzen Dinge? Und da bietet sich ein Abo natürlich an, solche Fahrzeuge auszuprobieren, zu gucken, passen die in die Flotte? Erfüllen die meine Bedürfnisse? Kann ich damit meinen Kunden bedienen? Ja, und da sind wir ganz aktiv bei. Ja.
Da spielst du jetzt wahrscheinlich auch unter anderem auf chinesische Brands an, die jetzt eben neu nach Europa, auch perspektivisch nach Deutschland kommen. Dann XPeng habe ich beispielsweise bei euch auch gesehen im Portfolio, die jetzt zwar schon ein bisschen länger hier am Markt sind, aber auch trotzdem, wie ich sage, für einen normalen Automobilfahrer dann immer noch neu sind. Wird das dann von den Herstellern auch ein Stück weit genutzt, also euer Angebot, um dann eine gewisse Käufergruppe auch zu erreichen und schon mal so eine kritische Masse an Fahrzeugen auf die Straße zu bekommen, dass man eben auch wahrgenommen und gesehen wird?
Ja, definitiv. Also wir haben das viel, dass wir mit chinesischen OEMs sprechen, die uns dann auch Fahrzeuge zur Verfügung stellen, damit wir uns im Grunde in der Organisation an die Fahrzeuge ranfühlen im Grunde, dann in die Flotte nehmen und unseren Kunden zur Verfügung stellen. Das ist grundsätzlich der Ansatz. Wir haben auch im Moment zum Beispiel XPeng ist eine Marke, die uns im Moment sehr zuträglich ist, sage ich mal, auch was unsere Kundenbedürfnisse betrifft, kommt sehr, sehr gut an bei unseren Kunden. Ich hatte ein ganz tolles Erlebnis mit einem Denser. Ich durfte vor ein paar Wochen Denser fahren. Hatte da auch ein tolles Erlebnis, was grundsätzlich die Infrastruktur und Herangehensweise an Elektromobilität betrifft bei dem Fahrzeug. Vielleicht kann ich das kurz mit einflechten, wenn das für dich okay ist. Also wir hatten diesen Testwagen bekommen und mit diesem Testwagen bin ich zu einem Führungskräftemeeting gefahren, also mit dem Denza Z9 GT. Tolles Auto, mächtig viel Leistung, schönes Fahrzeug und bin dann zu diesem Führungskräftemeeting gefahren und habe mir gedacht, wenn ich da ankomme auf dem Führungskräftemeeting, wollen bestimmt auch andere fahren, also lädst du nochmal voll. Ja, lädst das Fahrzeug nochmal voll und habe dann einen Ladepunkt gesucht mit einer Hyper-Ladestation. Und der Denser hat mich hingeführt und ich komme an der Ladestation an und schaue auf den Bauernhof. Eine große Scheune, ein Hofladen, wo ich sage, okay, hier eine Ladesäule, interessant. Und finde tatsächlich bei den Bauern eine Ladesäule mit 400 Kilowattstunden.
Okay.
Schließ den Denser an und der ist sofort von 0 auf 400 und hat auch die Leistung quasi nicht nachgelassen. Und hier in dem Kontext, da fand ich viele Dinge so spannend. Der Bauer kam dann zu uns, hat sich für das Fahrzeug interessiert, hat nochmal erklärt, warum er das denn macht. Also er hat Ladeinfrastruktur, weil er einen Hofladen hat und möchte, dass die Kunden, die kommen quasi in der Zeit, wo sie einkaufen, ihr Fahrzeug laden können. Er ist vollständig auf Elektromobilität umgestellt. Seine Transporter, seine Busse sind alle elektrisch. Und das fand ich einfach total spannend. Also wirklich auf dem Land zu sehen, auch der Landwirt beschäftigt sich mit genau den Themen. Also total super. Ja.
Ich glaube, das ist wie bei den Handwerkern dann auch schlussendlich wieder, die können schon rechnen. Und
Ja.
am Ende vom Tag ergibt es einfach auch Sinn. Und ich kenne auch viele Landwirte, die ja dann tatsächlich eigene PV-Anlagen und die haben in der Regel auch entsprechende Dachflächen, dass da auch ein bisschen was zusammenkommt. Da rechnet sich das dann schon für den eigenen Fuhrpark,
Ja.
das umzusetzen. Wenn du es dann noch als Kunden, ich sag mal, Werbemittel ist es ja im Endeffekt dann auf eine andere Art einsetzen kannst. Win-win und du hast es ja auch positiv im Hinterkopf behalten und wirst da wahrscheinlich auch nochmal halten, wenn es auf deinem Weg liegt.
Genau.
Also insofern alles richtig gemacht.
Ja.
Und wie geht ihr mit dem Risiko um, wenn wir jetzt Also es gibt ja zwei Risiken, einmal für euch, aber einmal auch für eure Kunden. Da kommen jetzt neue Marken nach Europa, die man kennt oder nicht kennt. BYD, okay, hat einen gewissen Ruf, hat eine gewisse Größe, passt. Es kommen ja aber auch vermeintlich kleinere Startups oder Untermarken nach Europa. Ihr bringt die zu euren Kunden. Was passiert, wenn es schiefläuft? Wenn der Markteintritt wieder rückabgewickelt wird, wie sieht das für euch aus und wie sieht es für euren Kunden aus? Der hat es wahrscheinlich relativ einfach, gehe ich von aus. Er kann das Fahrzeug ja wieder zurückgeben.
Exakt.
Risiko liegt dann eher bei euch, oder?
Ja, also das Risiko ist vollständig bei uns. Der Kunde hat im Grunde genau das, was du sagst, die Wahl, das Fahrzeug irgendwann wieder zurückzugeben. Und natürlich ist da für uns ein gewisses Risiko drin, wenn ein neuer Hersteller in den Markt eintritt, wie wir das Fahrzeug einschätzen nach einer gewissen Laufzeit. Also bei uns sind die Fahrzeuge in der Regel 42 Monate in der Flotte. Und gibt ein Kunde nach 6 Monaten quasi ein Fahrzeug zurück, suchen wir dafür einen neuen Kunden. Das ist so, ist unser Modell, sofern der Kunde nicht ein wirklich individuelles Fahrzeug bestellen möchte. Und das gibt uns aber eben auch die Möglichkeit, solche Risiken aufzufangen. Also eben, wenn ein Kunde sagt, das ist für mich nicht das richtige Fahrzeug, dass wir die Möglichkeit haben, es quasi einem anderen Kunden zu geben, der Interesse an dem Fahrzeug hat.
Das heißt, wenn das Fahrzeug jetzt bei mir nach 3 Monaten zurückgehen würde, weil es einfach nicht passt, geht es nicht wieder zurück, sondern es geht einfach zum nächsten Kunden über, der das dann vielleicht bis zu diese 42 Monate voll sind, fährt. Und ich kenne das jetzt so, Finn hatte ich auch mal ein Abo, das ist jetzt aber auch schon wieder ein paar Jahre her. Da war das dann immer auf einem festen Zeitraum. Da habe ich mich entweder auf 6 oder 12 Monate vorher verpflichtet. An dem Stichtag ging das Fahrzeug dann wieder zurück. Bei euch ist das anscheinend ein bisschen anders gehandhabt, weil du sagst, man hat eine gewisse Flexibilität, ob ich es jetzt früher oder später zurückgebe. Gibt es da mal einen Überblick drüber sozusagen, wie ihr das umsetzt, wie es gelebt wird auch dann?
Ja, also grundsätzlich kannst du bei uns Fahrzeuge abonnieren von 1 bis 72 Monate. Also 1 Monat ist das geringste, 72 Monate das längste. Und je länger du dich committest, ein Fahrzeug zu mieten, desto besser ist der Preis. Das ist einfach die Kalkulatorik dahinter. Heißt also, wenn du jetzt ein Fahrzeug mietest für 3 Monate, da kannst du es danach, und wir haben immer ein offenes Ende, kannst du es danach immer weiter nutzen. Ja, danach ist der Vertrag offen. Du kannst jederzeit im Vorlauf von 5 Tagen wieder zurückgeben. Und wenn du es nach dem 4. Monat entscheidest, dann entscheidest du nach dem 4. Monat, kannst genauso nach 12, nach 24. Die Grundmietzeit, für die du dich entschieden hast, muss das Fahrzeug aber laufen.
Ihr braucht ja auch eine Plangröße dann schlussendlich, mit der ihr umgehen könnt. Insofern leuchtet das ein. Wenn wir jetzt aber gerade im Handwerksbereich sind, oder anders angefangen. Also wir haben das jetzt bei uns in der Familie auch. Bruder spielt jetzt auch mit dem Gedanken, mal auf E-Auto umzusteigen, möchte aber nicht direkt kaufen, sondern will das eben auch erstmal testen. Habe ich auch gesagt, Leasing könnte ja eine Option sein. Bei Leasing ist dann aber immer so das Gefühl, und das hat er mir auch wiedergespiegelt, da ist irgendwie so ein Widerstand, weil was passiert, wenn ich es zurückgebe? Vermeintlich günstige Leasingrate während der Laufzeit, aber dann ein gewisses Risiko, wenn ich das zurückgebe. Und wenn ich das jetzt bei euch im Handwerksbereich dann nochmal sehe, wo ich dann denke, Baustelle, du hast es vorhin selbst gesagt, da bin ich doch mal mit dem Transporter unterwegs, da passiert mal ein bisschen mehr. Wie geht man damit um? Weil das ja auch, kann ja auch ein wirtschaftliches Risiko sein für so ein Unternehmen, oder handhabt ihr das anders?
Ja, also natürlich kann das ein wirtschaftliches Risiko sein, wenn man sich damit nicht auskennt. Wir haben quasi 1959 angefangen, Bauunternehmen mit so einem Modell zu bedienen, mit so einem Abo-Modell. Wir kennen uns damit aus. Wir wissen, wie die Fahrzeuge genutzt werden, auch mit welchen Schäden die zurückkommen und welche im Bausegment, sage ich mal, gebrauchsüblich sind. Wir wissen, dass da Dellen passieren, dass eine Pritsche nicht mehr so aussieht wie am ersten Tag, ist für uns völlig klar. Natürlich gibt es auch Schäden, wo wir sagen, naja gut, das geht jetzt über das normale Maß hinaus, da müssen wir mit dem Kunden drüber reden. Aber das ist, glaube ich, eines unserer Kernthemen, dass wir uns einfach damit auskennen. Ja,
das wir erfahren. Also das wird bei euch denn nicht noch beim Nachgang genutzt, um dann, sage ich nochmal, ein wenig Marge zu erzielen dann. Sondern es ist schon fair, weil ihr wollt ja auch längere Geschäftsbeziehungen haben. Ja,
absolut. Wir haben super lange Kundenbeziehungen, wir haben einen guten NPS-Score, einen sehr guten. Unsere Kunden sind zufrieden und wir wollen uns das nicht am Vertragsende kaputt machen, unser Kundenverhältnis, ganz klar.
Ihr habt auch eine Firmenwagenstudie gemacht, in der es dann darum ging, oder auch so, ich sag mal, die Felder, in denen sich ein Firmenkunde bewegt, von der monatlichen Aborate. Mhm. 300 bis 900 Euro waren da mit drin. Die 300 unten wird jetzt nicht die Untergrenze für E-Varianten sein. Kannst du da irgendwo ein Gefühl dafür geben, wo startet man bei euch mit einem E-Modell? Und wahrscheinlich wie immer nach Grenzen nach oben gibt es keine.
Ja, genau. Also der Grenze nach oben gibt's keine, zumindest dann, wenn man, ich sag mal, individuelle Fahrzeuge bestellen will. Natürlich schauen wir in unserem Portfolio, dass die möglichst viele Kundeninteressenten bedienen unsere Fahrzeuge. Ein E-Fahrzeug geht los bei in etwa 400 Euro. Dann sprechen wir über kleinere E-Fahrzeuge. Abo-Rate heißt natürlich, ist alles drin, außer eben die, in dem Fall Stromkosten. Die sind nicht mit enthalten, die werden separat abgerechnet, aber alles andere ist eben drin. Und da startet die Rate in etwa bei 400 und nach oben, also wenn wir jetzt über einen Denser sprechen wollten, quasi, dann ist die Rate natürlich immens hoch, das ist klar.
Ja. Das kann man sich vorstellen. Wie ist das, wenn wir vielleicht trotzdem nochmal zu euren Kunden zurückkommen, merkt ihr auch diesen, hat wahrscheinlich ein bisschen abgenommen, zumindest in der Industrie sehe ich das, aber so Nachhaltigkeitsdruck, weil bei vielen ist ja das Fahrzeug oder der Fuhrpark mit einer der größten Hebel, um den CO2-Wert der Firma nach unten zu bringen, die Emissionen. Mhm. Das ist auch ein Thema, was ihr dann in Gesprächen zwischen euren Kundenberatern und euren Kunden seht, wo man dann auch sagt, okay, es geht jetzt nicht nur um das passende Fahrzeug, sondern um eins, was auch noch auf dieses Nachhaltigkeitsziel ein Stück weit einzahlt.
Ja. Absolut, und dann insbesondere auch für Großkunden und für Industriekunden, die dann sehr großen Fokus drauf haben, die auch klare strategische Ausrichtungen im Sinne Nachhaltigkeit haben, für die das ein sehr, sehr großes Thema ist. Wir merken aber, je kleiner der Fuhrpark, desto mehr tritt das ein bisschen in den Hintergrund. Und das ist im Moment noch so, weil einfach die großen Konzerne dort einen sehr strategischen Fokus drauf haben, ja.
Ja gut, die werden ja auch anders gemessen als jetzt der, ich sag mal, kleinere Betrieb, dann ist ja auch gut so, weil wie sollte man das jetzt noch während seiner, neben den ganzen Aufgaben, die man eh schon so als eine oder zwei Mann-Firma hat, stimmen, insofern nachvollziehbar.
Ja, was wir, vielleicht das noch kurz, was wir sehr wohl merken, ist, wenn Kunden zum Beispiel die Handwerker sich mit Nachhaltigkeitsenergie oder Maßnahmen auseinandersetzen, dass das ein ungleich größeres Thema ist. Also jemand, der Wärmepumpen installiert oder der Solaranlagen installiert oder solche Dinge, hat deutlich mehr Fokus auf das Thema Elektromobilität als vielleicht jemand anderes. Ja.
Das stimmt, das habe ich auch gesehen. Unser Elektriker fährt auch mittlerweile mit einem E-Transporter vor, weil er mir dann auch, es ging ihm nicht um die Nachhaltigkeit, sondern Nachhaltigkeit im Geldbeutel dann eher sozusagen, weil er gesagt hat, er hat auf der Lagerhalle PV-Anlage drauf, genau. Wärmepumpe verbaut, seine eigene Wallbox, und dann ergibt es einfach Sinn. Und warum nicht? Und wenn das dann der Antrieb ist, um den Wandel voranschreiten zu lassen, passt doch.
Ja, und das sehe ich eben als unsere Aufgabe, dass wir dem Kunden helfen, Erträge zu generieren, an seiner Wertschöpfung zu arbeiten. Und wenn er da ein Potenzial sieht, über ein E-Fahrzeug quasi Margen zu generieren oder mehr zu verkaufen oder welche Dinge auch immer, ja, dann wollen wir da sein und ihm helfen, ja.
Also es scheint ja auch vor allem dann für mich als Kunden, sehe ich das ja auch als positiv an, wenn ich jemanden für eine Wallbox zur Installation dann verpflichte und der kommt selbst mit dem E-Auto an, da hat man ja auch schon mal wieder hier, so wie du sagst, man spürt den Mehrwert und dass da auch ein gewisser Wert drauf
gelegt wird. Ja, total wichtig, finde ich, ja.
Jetzt hast du an der Wand hinter dir so eine schöne Grafik, nenne ich es mal, MHC Mobility on the Road to Sustainability.
Ja.
Was sind denn so die nächsten Schritte bei euch auf dem Weg zur Nachhaltigkeit? Also wo seid ihr aktuell, wo geht die Reise noch hin?
Naja, also klar ist, dass wir in unserer Flotte grundsätzlich wachsen wollen und müssen in unserem Anteil an vollelektrischen Fahrzeugen. Da sind wir auf dem Weg, also der Vorlauf ist toll. Im Bereich Pkw haben wir da schon ein tolles Niveau. Im Bereich Transporter müssen wir noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Ja, also da ist einfach noch mehr zu tun. Da müssen die Kunden noch mehr beraten werden. Auch da haben wir schon viele E-Fahrzeuge an Bord. Aber das reicht eben noch nicht, um uns auf unserem Weg quasi ausreichend Support zu geben. Wir glauben, der Bedarf ist da. Ja. Also das ist natürlich ein Thema. Dann werden wir unsere Konzepte rund um das Thema Elektromobilität im Grunde noch erweitern. Wir haben jetzt eine Partnerschaft aufgebaut mit jemandem, der ein intelligentes Ladekabel anbietet, dass also direkt mit dem Arbeitgeber im Grunde die Stromtarife abgerechnet werden können, wenn der Mitarbeiter eine Wallbox zu Hause hat und solche Dinge. Also wir müssen uns da immer weiterentwickeln und vor allem offen sein für Dinge, die am Markt passieren, für neue Fahrzeuge, für neue Hersteller. Das müssen wir sein, da müssen wir mutig sein. Und es ist wichtig, dass wir, im Grunde da die Zeichen der Zeit quasi irgendwie mitnehmen und draufspringen, ja.
Und wenn man da drauf blickt, geht ja auch die Personalie mit Jan Mego einher, den er jetzt, ich sag mal, ich glaube im Mai 2026 verpflichtet hat, ja, für das Feld Innovation und Transformation. Ist das dann auch wieder so ein Schritt, wo man vorausdenkt und da eben auch eigene Entwicklung mal vorantreibt?
Absolut, genau das ist es. Und da geht es nicht nur um technische Entwicklung. Natürlich ist in so einem Umfeld immer auch die Softwarestruktur, die IT-Infrastruktur natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Es geht uns da aber insbesondere auch darum, dass wir Produkte entwickeln, die darauf einzahlen, die auf Elektromobilität einzahlen, die unsere Kunden brauchen, auf die Kundenbedürfnisse einzugehen. Da haben wir noch viel vor, da können wir noch viel realisieren. Ja, ja, und deswegen ist der Jan da.
Ja, spannend. Bin ich nämlich drüber gestolpert, habe gedacht, das muss ich mal fragen, das passt ja ganz gut auch zu der Road to Sustainability, wie du es jetzt ausgeführt hast. Ich glaube, dann haben wir ganz guten Überblick bekommen über MHC Mobility. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Rainer, für den Blick hinter die Kulissen.
Super.
Und freue mich, wenn wir uns vielleicht in einem Jahr für ein Update verabreden, um zu schauen, wo ihr angekommen seid, auf welcher Zwischenstation eurer Straße und wie es auch in puncto E-Zulassung dann ausschaut.
Ja, super gerne. Hat mir Spaß gemacht. Danke, Sebastian.
Danke.
Was mich an diesem Gespräch mit Rainer besonders gefreut hat, war die Offenheit, mit der er über das Risiko gesprochen hat, das MHC bei neuen Marken wie XPeng oder Denza übernimmt, während die Kundschaft flexibel bleibt. Und die Geschichte mit der Ladesäule auf dem Bauernhof, die bleibt auch einfach bei mir hängen. Wenn du selbst überlegst, mit deinem Betrieb auf E-Mobilität umzusteigen, schreib mir gerne, welche Fragen dich dabei am meisten beschäftigen. Wenn du den Umstieg schon gewagt hast, schreib mir auch, weil dann können wir uns direkt darüber unterhalten. Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schalt auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn die kommende Ausgabe des ERN-Podcasts online geht. Mach's gut, bis dahin, ciao.